Insgesamt hat mich an der ganzen Forschung und auch für den Kulturbereich, für den ich mitverantwortlich bin, interessiert und begeistert, dass alle so eine intrinsische Motivation mitbringen. Also alle sind erstmal tief davon überzeugt, dass morgen besser werden kann als heute und dass sie selber was dazu beitragen können. Und ich finde, das ist ja so eine Grundeinstellung, die man jetzt auch ehrlicherweise nicht jeden Tag überall in der Gesellschaft trifft. Und natürlich, glaube ich, wenn man logischerweise irgendwie heute sich auch immer umschaut, dann ist natürlich so ein Zukunftsoptimismus auch nicht ganz so einfach immer zu haben. Aber ich finde so diese Grundüberzeugung, dass man Dinge besser machen kann und dass man dabei eine Rolle spielt und das eben mit eigener Kreativität, mit eigener Leistung quasi erreichen kann, das ist, finde ich, total motivierend, also auch für einen selber inspirierend und das begeistert mich.
Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg-Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschenmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Heute ist Freitag, der 8. Mai 2026. Ich befinde mich gerade auf der Rückreise vom DIHK-Tag in Berlin. Ich habe einen Stopp in Schwerin eingelegt und stehe gerade vor dem schönen Schweriner Schloss. Das ist also der zweite Podcast aus meinem Wohnmobil. Bundeskanzler Friedrich Merz hat gestern Nachmittag in einer langen Rede vor der versammelten deutschen Wirtschaft die aktuelle Lage und die Herausforderungen treffend beschrieben. Deutschland muss wieder besser werden, um international mithalten zu können. Unser Businessmodell ist in die Jahre gekommen und wir brauchen neue Ideen. Dass unsere Zukunft nur in Technologien und Hightech liegen kann, dürfte in diesem Land jedem klar sein. Auf welchen Feldern liegen eigentlich die Chancen für uns in der Zukunft? Wie sieht es aus mit dem Forschungsland Niedersachsen? Was machen unsere Universitäten eigentlich? Über all das spreche ich in dieser Folge von Moin Wirtschaft mit dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Moors. Herzlich willkommen, lieber Falko Moors.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kirschmann.
Herr Moors, Sie sind jetzt seit 3-4 Jahren Minister für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen und sitzen sozusagen als Wissenschaftsminister an der Quelle der guten Ideen. Ja, Sie haben mit Universitäten, mit Hochschulen, mit schlauen Menschen zu tun. Was sind eigentlich die Sachen, die Sie so am meisten beeindruckt haben in den letzten Jahren?
Insgesamt hat mich an der ganzen Forschung und auch für den Kulturbereich, für den ich mitverantwortlich bin, interessiert und begeistert, dass alle so eine intrinsische Motivation mitbringen. Also alle sind erstmal tief davon überzeugt, dass morgen besser werden kann als heute und dass sie selber was dazu beitragen können. Und ich finde, das ist ja so eine Grundeinstellung, die man jetzt auch ehrlicherweise nicht jeden Tag überall in der Gesellschaft trifft. Und natürlich, glaube ich, wenn man logischerweise irgendwie heute sich auch immer umschaut, dann ist natürlich so ein Zukunftsoptimismus auch nicht ganz so einfach immer zu haben. Aber ich finde so diese Grundüberzeugung, dass man Dinge besser machen kann und dass man dabei eine Rolle spielt und das eben mit eigener Kreativität, mit eigener Leistung quasi erreichen kann, das ist, finde ich, total motivierend, also auch für einen selber inspirierend und das begeistert mich.
Also es gibt einen Haufen junge Leute, die was machen wollen, die Ideen haben, die was aufbauen wollen. Das passt auch übrigens dazu, dass im letzten Jahr in Deutschland die meisten Startups gegründet wurden. Das ist also auch stark am Wachsen. Aber wenn ich jetzt mal so auf die Themen gehe, auf die Forschungsbereiche, haben Sie da irgendwas, was Sie so ganz besonders reizt oder wo Sie sagen, wow, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht?
Naja, also ich glaube, der Gedanke, den wir ja sehr intensiv verfolgen, ist, und das hatten Sie ja eben schon ein bisschen angerissen, zu sagen, das, was uns in Niedersachsen stark macht in vielen Bereichen, egal ob das jetzt der Bereich der Industrie, Automobilindustrie bei uns in der Region natürlich, oder ob das auch der Bereich Energie oder ob es das Thema Medizin und Lebenswissenschaften oder auch der Agrarbereich ist, all das wird ja in 10, 15 Jahren völlig anders aussehen, als es heute ist und wird auch anders funktionieren. Und wenn wir wollen, dass eigentlich das, was heute unseren Wohlstand ausmacht, in 15 Jahren immer noch unseren Wohlstand ausmacht, dass wir quasi jetzt ja auch heute den Wohlstand nutzen, um darin zu investieren, dass wir eben noch weiterhin konkurrenzfähig sind, dann sind das mit Sicherheit große Schlüsselthemen, die uns in Niedersachsen begegnen und bewegen. Und dazu kommen aber dann auch eben diese technologischen Hebel, so würde ich es mal sagen, Schlüsseltechnologien, die ja gar nicht unbedingt nur von der einzelnen Anwendung her relevant sind. Also ich denke da natürlich an sowas wie Quanten oder ich denke an KI. Also das sind ja jetzt nicht, wo ich sage, das ist ja nicht nur als Thema irgendwie relevant. Und wenn man das KI-Thema nimmt, ich glaube jetzt auch ehrlicherweise nicht, dass wir in Deutschland irgendwie das nächste Large Language Model entwickeln werden. Ich sage jetzt mal ein bisschen hart, der Zug ist abgefahren. Aber was wir ja können, ist, dass wir die Anwendung können und dass wir natürlich diese Übersetzung der KI in die Anwendung besser können, glaube ich, auch als viele andere. Und das meine ich auch so, dass das so quasi dann diese Themen sind, die oder diese Schlüsseltechnologien, die für ganz unterschiedliche Themen dann relevant und spannend und wichtig sind. Das sozusagen ist, glaube ich, der eine große Teil. Natürlich auch eben zu schauen, wie können wir unsere Stärken da neu aufstellen. Aber, und das finde ich, ist natürlich dann genauso wichtig, und das Ganze, wenn wir jetzt über Veränderungen sprechen, ist ja nicht einfach nur irgendwie, heute ist es so, morgen ist so und jetzt kommt mal alle mit, sondern da steckt auch ganz viel Wissen darüber hinter, wie Veränderungen stattfinden. Also auch die Geisteswissenschaften spielen eine ganz, ganz große Rolle dabei. Natürlich geht es auch ein Riesenthema Lehrkräfteausbildung. Also wie können wir eine neue Generation oder dafür eigentlich ausbilden, als Akteure in der Gesellschaft mit der richtigen Bildung sozusagen auch den richtigen Werten am Ende mit dem richtigen Wissen gestalten zu können. Also ich glaube, all das sind ja irgendwie die Dinge, die uns da auch bewegen. Und insofern, ich glaube, es ist nicht das einzelne Thema alleine. Das wäre, glaube ich, auch zu kurz gegriffen, weil dafür ja auch Niedersachsen zu groß, zu unterschiedlich ist, die Regionen auch ganz unterschiedliche Stärken mitbringen. Und das vielleicht ist noch so ein Punkt, da werden wir bestimmt auch nochmal drauf zurückkommen gleich. Ich glaube, dass gerade in dieser Regionalität aber auch ein Stück weit eine Antwort steckt, weil wir sehen, dass bestimmte Regionen manche Dinge besonders gut können, das besonders präsent ist und dort, sagen wir mal, Wirtschaft und Wissenschaft auch thematisch in den Regionen stärker zusammenzubringen, das ist was, wovon ich mir viel versprechen würde.
Gut, ich meine, wenn wir jetzt mal Niedersachsen angucken, als Forschungsland haben wir verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Themen, auf denen wir unterwegs sind. Ich glaube, in der Medizin, MHH, Medizinische Hochschule Hannover, dann Veterinärmedizin, Fahrzeugbau, es gibt Fraunhofer-Institute, Pharmaforschung. Ich war mal bei der Professorin Frau Brinkmann in dem Institut, wo die an den verschiedenen Viren forschen im Hochsicherheitsbereich. Also wir sind ja ein breites Forschungsland. Wo sind wir besonders stark im Vergleich zu anderen Bundesländern? Was sind so die Hauptthemen?
Ich glaube, auch das kann man wirklich so ein bisschen Region für Region sich auch anschauen. Also, wo sind wir aber auch ganz, ganz vorne mit dabei? Also der Bereich Quanten ist einer der Punkte, wo wir bundesweit und auch international einfach richtig, richtig gut sind. Und das ist so gerade, also vor einigen Jahren, das Quantum Valley Lower Saxony aufgebaut worden, was die verschiedenen Akteure eben aus der Wissenschaft, aber eben auch Wirtschaft mitdenkt, wo über Hightech-Inkubatoren Startups entstanden sind, die heute Quantencomputer bauen. Sozusagen ja nicht Zukunftsmusik, sondern wir haben heute Quantencomputer, die funktionieren, die werden aus Niedersachsen entwickelt und gebaut und die sind auch aus unserer Wissenschaft heraus entstanden, quasi als Spin-offs. So, also insofern, das ist eins, wo wir absolut spitze mit sind.
Wie weit bringt uns der Quantencomputer weiter? Was macht er mit unserem Leben oder wozu führt das?
Naja, also ich sag mal jetzt ganz einfach runtergebrochen, ist ein Quantencomputer sehr viel leistungsfähiger, also kann sozusagen sehr viel mehr parallel an Rechenoperationen durchführen und damit einfach deutlich komplexere Fragestellungen schneller lösen. Das könnte beispielsweise im Bereich der Verschlüsselung ist es hochrelevant, also IT-Sicherheit. Also wie schnell kann ich Verschlüsselung knacken? Und wenn ich das eben knacke, dann hilft mir aber auch andersrum eigentlich nur ein Quantencomputer, um es sicher zu verschlüsseln. Sonst kann ein Quantencomputer das wieder entschlüsseln. Also insofern hier wirklich in Fragen von Sicherheit. Und das ist natürlich sowohl für Unternehmen wie für den Staat insgesamt super relevant. Kann ich eigentlich meine Informationen, kann ich meine Daten, kann ich meine Kommunikation schützen? Aber auch in vielen anderen Bereichen, im Bereich von Klimamodellen, aber gerade auch, wenn ich dann Quanten mit KI, also großen Datenmengen, kombiniere, wird es natürlich ganz spannend, auch industriell. Also insofern, ich glaube, es gibt da einfach unendlich viele Fragen. Und wir sind ja auch bei uns in der Region mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt ja auch das nationale Metrologie, also Messzentrum sozusagen. Und auch dort spielt natürlich das Thema Quanten in der Frage von Genauigkeit, von Messungen eine große Rolle. Also die Einsatzfelder sind einfach gigantisch. Und das ist, glaube ich, eine der wirklich großen Schlüsseltechnologien der Zukunft. Und hier, glaube ich, sind wir einfach wirklich richtig, richtig gut. Und Das ist sozusagen einer der Punkte. Natürlich sind wir im ganzen Bereich der Automatisierung, Industrialisierung, damit auch Robotik ganz vorne mit dabei, auch gerade in der Konstellation der Leibniz-Universität in Hannover mit der Technischen Universität in Braunschweig. Dann natürlich der Bereich Batterien, der natürlich dann irgendwie auch in der Frage der Wertschöpfung für Automobil eine Rolle spielt. Also ich glaube, man kann das so durchgehen. Wir haben das Thema Lebenswissenschaften, wir haben die Medizinische Hochschule Hannover, die Tierärztliche Hochschule in Hannover erwähnt, mit der Universitätsmedizin Göttingen zusammen. Das ist sozusagen auch über Braunschweig mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung natürlich ein riesen Gesundheitsbereich, der sich gerade auch in der Frage von Infektionen, das ist sozusagen einer der großen Expertisen dann eben auch, sag ich mal, wirklich weltweit mitführend ist im Energiebereich, gerade aus dem Nordwesten des Landes, erneuerbare Energien, Wind, ein Riesenthema für uns. Also ich glaube, da sieht man sozusagen, was ich eben schon angerissen habe, dass es regional irgendwie so Ökosysteme gibt, die sich dann eben auch bilden. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, um aus wissenschaftlicher Stärke am Ende wirtschaftliche Stärke zu machen, dass man eben auf diesen Ökosystemen aufbaut. Und da sind wir wirklich auch richtig, richtig gut. Ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt und ich glaube, die zeichnen uns auch mit aus.
Ja, gut, dann hat sich die Welt auch ein bisschen geändert. Wir haben ja in Lüneburg auch eine schöne Universität, die sich hervorragend entwickelt, die Leuphana, mit steigenden Bewerber- und Studentenzahlen, mit vielen interessanten Themen, mit sehr innovativen Professuren auch. Ein Schwerpunkt auch in der Leuphana KI, KI-Integration in die Wirtschaft. Wir haben ja eine sehr enge Kooperation auch als IHK mit der Leuphana seit Jahren und versuchen eben auch diese Ökosysteme zu schaffen, was wir jetzt gerade im Bereich Verteidigung ja auch gemeinsam gemacht haben. Der Bezirk Lüneburg-Wolfsburg hat ja mit dem großen Rheinmetall-Standort und dem größten Standort des Heeres, der Bundeswehr, auch eine lange Tradition im Bereich Verteidigung, auch eine Kompetenz in dem Bereich. Dann haben wir ja auch gemeinsam, auch durch Ihre Unterstützung, das neue Institut für Sicherheitsforschung, das Leuphana Institute for International Security, LIX soll es ja heißen, an den Start gebracht. Da ist ja dann wahrscheinlich so im Oktober sind die Professuren besetzt und dann geht es zum Wintersemester auch los, was mich total freut. Das heißt, dieses Zusammenspiel zwischen Politik, Hochschulen und Wirtschaft, ich glaube, das ist der goldene Schlüssel dazu, dass wir Dinge entwickeln, dass wir Kompetenzen entwickeln und dass wir daraus dann irgendwann auch wirtschaftlichen Erfolg machen. Und wenn man jetzt mal den Bereich Rüstung nimmt, dann sind wir ja technologisch auch aufgrund der Integration der ganzen Grundlagenforschung und Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, da relativ weit vorn. Also das deutsche Unternehmen können, nehmen wir mal Airbus, nehmen wir MBDO, nehmen wir Hensoldt, nehmen wir Diehl, das sind ja modernste Geräte, die da produziert werden, auf höchstem Niveau, aber eben auch richtig teuer.
Ja, nein, also Herr Kirschmann, Sie sagen es, ich glaube, dass die Rüstungs- und Verteidigungsindustrie ja eigentlich in dem letzten Jahr noch dafür verantwortlich war, dass wir überhaupt noch Wachstum, Wirtschaftswachstum in Niedersachsen unterm Strich am Ende auch hatten. Und es zeigt auch die Bedeutung, die das in Niedersachsen hat und die Nähe zu den technischen Universitäten, die da natürlich eine Riesenrolle spielen, auch ja lange schon kooperieren. Aber eben auch, und das haben Sie gerade bei der Leuphana genau richtig ja beschrieben, die Leuphana hat einen großen politikwissenschaftlichen Schwerpunkt. Und genau dort eigentlich auch jetzt mit der Erweiterung, wo wir gesagt haben, wir nehmen zusätzliches Geld in die Hand, um dieses Zentrum eben für Sicherheit aufzubauen und damit aus der Politikwissenschaft heraus, wo es ja wirklich darum geht, am Ende auch Politikberatung oder Menschen auch auszubilden, die Politikberatung machen und natürlich auch mit der Forschung Politikberatung zu machen. Weil natürlich ist Sicherheit eine technische Frage. Bin ich wehrhaft? Bin ich verteidigungsfähig? Aber es ist natürlich eben auch eine hochpolitische Frage, ja. Welches Wissen habe ich denn überhaupt über die Mechanismen von Konflikten, von auch Kriegen oder Frieden? Weil am Ende geht es uns ja, also uns geht es ja nicht darum, einen Krieg zu führen, sondern uns geht es ja darum, einen Krieg zu verhindern, damit er eben nicht geführt werden muss. Und das tue ich natürlich eben durch Abschreckung, weil ich wehrhaft bin. Das tue ich aber eben auch, weil ich eben in Politik in der Lage bin, diese Mechanismen zu kennen und zu beherrschen. Und das sind sozusagen dann genau die Dinge, wo wir auch immer sehen, wie müssen wir uns neuen Themen stellen. Ich meine, das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe, was mich begeistert, dass die Wissenschaft ja nicht einfach sagt, so, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt auch weiter und dann muss halt der Rest sich danach ausrichten, sondern es ist ja irgendwie klar, wir sind hier und jetzt, wir sehen alle die Herausforderungen, die um uns rum sind. technologisch, gesellschaftlich, mit den geopolitischen Krisen und Konflikten. Und den stellen wir uns jeden Tag neu und sagen, was können wir eigentlich dazu beitragen? Und da ist die Leuphana in Lüneburg, finde ich, ein Paradebeispiel auch für.
Ja, das ist ja, die Idee ist ja dann eben im Prinzip Kompetenz zu entwickeln und möglicherweise auch Konferenzen in die Region zu ziehen, auch Augenmerk auf Niedersachsen zu holen, ja, auch eine Beratungsleistung zur Verfügung zu stellen durch das Institut für die Landesregierung, für die Bundesregierung, auch zu Fragestellungen, auf denen bisher in Deutschland nicht so viel geforscht wird, auch international nicht. Wir haben auch bewusst dieses Institut ja so ein bisschen so konfiguriert, dass es auch auf eine Lücke geht und auch, auch eine Nische füllt. Das ist natürlich, das ist eigentlich der Idealcase. Aber wenn man dann in der Politik die Unterstützung findet und auch die Finanzierbarkeit dann irgendwie umgesetzt werden kann, dann können solche Dinge entstehen. Und was passieren kann, wenn die Expertise fehlt und politische Amateure handeln, das sehen wir eben in der Welt aktuell. Wenn man da nicht weitergedacht hat, hat sich Szenarien nicht klar gemacht, hat nicht Folgeszenarien einkalkuliert und hat einfach im Prinzip aus einer, sagen wir mal, relativ oberflächlichen Betrachtungsweise gesagt, wir machen das jetzt. Und dann kommt irgendwas raus, was man gar nicht erwartet hat und was plötzlich für alle ein Riesenproblem ist. Das ist gefährlich. Ja, deswegen.
Und wenn ich einsteigen darf, nur ganz kurz noch, auch für Unternehmen natürlich, ne? Also uns geht es ja auch darum, wir haben jetzt eben über Politikberatung gesprochen und Sie haben das gerade mit angesprochen, was man dann eben auch sieht, wenn da irgendwie deletiert wird. Aber es geht uns ja auch darum, dass Unternehmen die Kompetenz in der Frage von Sicherheit von Lieferketten, in der Frage von Sanktionen, also auch den rechtlichen Rahmenbedingungen, die in solchen Fragen natürlich alle sind. Also sozusagen, auch das ist ja eine Kompetenz, die wir einfach zunehmend leider brauchen, weil die Welt halt eben nicht einfach immer friedlich ist und friedlich weiterläuft, wie wir uns das irgendwie alle nach 1989 gewünscht haben, sondern wir halt nun mal anerkennen müssen, dass Realitäten halt, sagen wir mal, etwas rauer sind, als wir uns das vielleicht irgendwie idealtypisch gewünscht hätten. Und das sozusagen ja auch für Unternehmen mit zur Verfügung zu stellen als Kompetenz, ist genau sowas, was wir uns von diesem Zentrum eben an der Leuphana auch versprechen.
Ja, prima. Wie viele Universitäten haben wir eigentlich in Niedersachsen at all? Also Sie haben da ja wahrscheinlich einen Überblick, ich nicht, aber wie viel gibt's?
Genau, also wir haben insgesamt 20 Hochschulen. Also davon sind 2 medizinische Universitäten, wobei wir in Oldenburg eben auch unter dem Dach der Universität Oldenburg ja die 3. Uniklinik, Unimedizin eben aufbauen. Wir haben die HAWen, also Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die natürlich auch vor allem ganz, ganz eng eben ja auch aus ihrem Auftrag heraus, aus dem Selbstverständnis heraus, auch in der Fläche, auch in den Städten mit den Unternehmen, kleinen Mittelständlern eben auch zusammenarbeiten. Und wir haben eben auch die Universitäten mit den technischen Universitäten, aber eben auch nicht nur die technischen, also 20 in Summe, quer durchs Land verteilt. Und das, glaube ich, ist aber auch wichtig, weil für mich ist am Ende die Frage von Hochschulpolitik und von Hochschulen ist eben auch Regional- und Standortpolitik, weil ich darüber natürlich sowohl die Ausbildung, also die Qualifizierung, die akademische Qualifizierung von jungen Menschen absichere, die eben neben der beruflichen dualen Ausbildung einfach unendlich wichtig ist. Beides ist wichtig. Also ich gehöre ja zu denen, die nicht sagen, das eine brauche ich und das andere nicht, sondern beides ist einfach unendlich wichtig für uns, aber eben auch die akademische Ausbildung. Und gleichzeitig geht es uns natürlich dann auch darum, zu forschen. Also wir haben ja überall genau den Auftrag, Lehre zu machen. Wir müssen forschen, damit wir eben die Antworten auf die Fragen von heute und von morgen haben. Und wir müssen den Transfer, also sprich die Übertragung des Wissens in Gesellschaft, in die Unternehmen sicherstellen. Das sind quasi die 3 Aufträge, die auch im Gesetz für Hochschulen drin sind. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass wir im gesamten Land vertreten sind. Das muss und das wird auch so bleiben.
Wo liegen aktuell die Schwerpunkte in der Entwicklung und wie viel Geld haben Sie eigentlich zur Verfügung für die Hochschulen in Niedersachsen?
Also die Hochschulen insgesamt machen so rund 2 Milliarden pro Jahr eben auch aus. Und dann kommen aber ja noch zusätzliche Gelder mit dazu. Also wir haben beispielsweise ja auch über die Volkswagen Stiftung, mit der wir zusammen ja ein Programm Zukunft Niedersachsen aufgebaut haben. Also vielleicht zur Erklärung, die Volkswagen Stiftung ist keine Unternehmensstiftung, sondern heißt Volkswagen Stiftung, weil als Bund und Land zumindest Volkswagen ja teilprivatisiert haben, die Verkaufserlöse dort eingebracht wurden und das Land sozusagen die Dividende auf die Volkswagen-Aktien dort einzahlt. Und daraus, und das ist der Stiftungszweck, wird Wissenschaft gefördert. Und da gibt es eben den Niedersachsen-Teil, den wir dann eben auch als Landesregierung in Rücksprache und Rückkopplung und nach wissenschaftlicher Begutachtung durch die Stiftung im Prinzip vergeben. Und da haben wir jetzt das größte Wissenschaftsprogramm in der Geschichte des Landes aufgelegt mit Zukunft Niedersachsen, jetzt zum Anfang dieser Legislaturperiode. Und wir haben jetzt allein in diesem Programm in den 3 Jahren rund 1 Milliarde nochmal zusätzlich in Wissenschaft investiert, also in die wirkliche Forschungsarbeit im Kern. Das ist sozusagen ganz wesentlich. Und da geht es natürlich auch in die Bandbreite von Forschungsgebäuden, also Infrastruktur, die ich brauche, hochtechnisiert, einmalig, Einzelanfertigung, hochspannend, wo es um jetzt so die großen, die wir zuletzt oder die wir jetzt gerade realisieren, beispielsweise im Bereich Laser und Optik hier in Hannover, ein großer Forschungsbau, also auch etwas, wo viele sich aus dem Bereich Laseroptik zurückgezogen haben. Wir haben das in Niedersachsen weiter als Riesenschwerpunkt auch erhalten und damit natürlich auch im kritischen, auch heute kritischen Bereich eine Riesenkompetenz. Also das sozusagen nochmal auch, was man mitrechnen muss. Und dann geht es natürlich auch nochmal um Investitionen in Infrastruktur. Wir investieren jetzt gerade über 3 Milliarden in die bauliche Erweiterung unserer Unikliniken, weil die einfach nach den Jahrzehnten völlig in die Jahre gekommen sind. Und wir haben jetzt auch das, was wir, der Bund sozusagen an Möglichkeiten jetzt auch über das Sondervermögen, über die neue Schuldenbremse ermöglicht hat, nutzen wir sehr viel Geld, um zusätzlich in den Hochschulbau zu investieren. Also wir haben jetzt nochmal zusätzlich 500 Millionen, die wir in die Hand nehmen, um wirklich in die Infrastruktur der Hochschulen, in die baulichen Erneuerungsfragen zu investieren. Also das, worum es ja auch geht, eben, dass wir investieren. Also das ist ja genau der Zweck des Sondervermögens gewesen. Es gibt ja viel Diskussion darüber. Wir nutzen das wirklich für Investitionen und insbesondere auch an den Hochschulen, weil wir sagen, wenn wir diese Chance jetzt haben zu investieren, dann müssen wir sie auch, oder müssen wir auch da investieren, wo es eben Zukunft ermöglicht, wenn wir Geld ausgeben, also eigentlich im klassischen Sinne investieren. Also Geld ausgeben, damit ich in der Zukunft einen Rückfluss daraus habe. Und insofern kommt das alles nochmal quasi obendrauf auf das, was im regulären Haushalt Jahr für Jahr drinsteht.
Ja, interessant. Wie sieht es denn mit den Studenten aus in Niedersachsen? Studieren die Leute gern in Niedersachsen? Haben wir einen guten Zulauf? Ich weiß von der Leuphana, da läuft es ganz gut. Andere Hochschulen haben, glaube ich, einen leichten Trend nach unten. Aber im Schnitt über Niedersachsen, ist Niedersachsen ein gutes Land für Studenten?
Also Niedersachsen ist ein absolut gutes Land für Studierende, weil einfach die Qualität enorm gut ist. Und das wirklich in der ganzen Breite und Fläche. Und insofern, es lohnt sich auf jeden Fall in Niedersachsen zu studieren. Das ist ja die erste ganz wichtige Botschaft. Wie stehen wir zahlenmäßig da? Da muss man sagen, unterschiedlich. Das ist so. Es gibt natürlich gerade auch sozusagen die Zentren, die hochattraktiv sind. Wir sehen, dass viele junge Menschen ja eher in die großen Städte gehen wollen zum Studieren. Das macht natürlich auch was quasi mit uns als Flächenland. Da haben wir an unterschiedlichen Stellen einfach auch dann, sagen wir, schwierigere Rahmenbedingungen. Das ist so. Da muss man halt dann gegen anarbeiten, indem man einfach innovativer wird. Wir wollen jetzt auch mit unserer Gesetzesänderung, die wir als Landesregierung jetzt ja schon mal vorgelegt haben, sehr viel mehr Flexibilität und damit Geschwindigkeit für die Hochschulen ermöglichen, wo wir uns als Staat raushalten. Wenn es darum geht, neue Studiengänge einzurichten, wollen wir einfach sehr viel mehr Flexibilität an die Hochschulen geben, auch zu schließen. Also ich muss ja nicht, wie im Unternehmen, ich kann nicht immer nur Neues machen. Ich muss mich dann auch fragen, was ist eben nicht erfolgreich? Und dann eben auch sozusagen, jetzt mal so gesprochen, mein Portfolio anpassen. Und da wollen wir einfach mehr Flexibilität und mehr Geschwindigkeit in Hochschulen geben, indem wir eben als Staat uns raushalten. Ich glaube, das ist auch gut, weil das am Ende nicht nur Bürokratie abbaut und sozusagen da Kosten vermeidet, sondern einfach auch Geschwindigkeit und Agilität schafft. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ich glaube, dass wir damit einfach auch noch attraktiver sein können. Sie haben die Leuphana eben angesprochen. Ich finde, was die Leuphana wirklich sehr, sehr positiv hier macht, ist immer genau zu gucken, wo ist eigentlich der Bedarf gerade da und dann eben entsprechend auch mit anzubieten und es dann eben auch innovativ anzubieten. Und das, glaube ich, zeigt sich dann am Ende auch in den Zahlen. Die Leuphana ist, wenn ich das immer positiv sage, völlig überbucht. Und das ist natürlich auch der Erfolg einer guten strategischen Entwicklung. Ja, insgesamt muss man sagen, in Deutschland gehen aber Studierendenzahlen zurück. Der demografische Wandel schlägt natürlich zu. Die geburtenschwächeren Jahrgänge sind jetzt genau die, die eben auch im Studierendenalter sind. Insofern geht es bundesweit zurück, so auch in Niedersachsen. Unser Ziel ist jetzt aber quasi den Rückgang an Quantität zu nutzen, indem wir eben stärker in die Qualität gehen. Indem wir eben dann wirklich sagen, dann verschieben wir Kapazitäten ganz gezielt auch dahin, wo wir einfach nochmal beispielsweise auch im Bereich von Mathe, um das mal rauszugreifen, einfach eine höhere vielleicht Betreuungsintensität brauchen, um den Studienerfolg zu verbessern. Also so nutzen wir jetzt quasi dann auch die Möglichkeit, die wir einfach dann auch durch die demografische Entwicklung gerade haben.
Also gerade bei den Naturwissenschaften brauchen wir natürlich die MINT-Fächer. Und da haben wir in den letzten Jahren ja einen Einbruch gesehen. Die Zahlen sind zurückgegangen, also wahrscheinlich zugunsten der Geisteswissenschaften und Geistsozialwissenschaften. Aber die Frage ist eben, was kann man eigentlich tun, damit wir eben in diesen naturwissenschaftlichen Fächern wieder ausreichend Nachwuchs generieren können und Studierende finden? Das muss natürlich an den Schulen anfangen mit den Förderungen. Aber man muss natürlich auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen für Studierende vor Ort. Und wenn ich mich mal dran erinnere, als ich mal überlegt habe, wo will ich dann studieren, da hatte ich dann auch Göttingen auf der Liste zum Beispiel und so die großen Hochschulen. Ich habe gar nicht so auf die kleinen geguckt. Heute guckt man eigentlich eher dahin, wo sind interessante Professuren, interessante Institute, wie ist der Schwerpunkt, wie ist die Betreuung und vor allen Dingen, kann man da eigentlich wohnen? Ja, das ist ja auch ein Punkt. Was nützt mir denn Studienplatz, wenn es einfach unbezahlbar teuer ist, da zu wohnen? Deswegen denke ich mal, die Bedingungen, die Rahmenbedingungen für Unternehmen sind eine Sache. Jetzt, wenn ich über Wirtschaftswachstum rede, wenn ich über Wissenschaft und Forschungslandschaft rede und sage, ich möchte wissenschaftlichen Nachwuchs generieren, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Leute da hinkommen können und brauche vor Ort Rahmenbedingungen. Wie sieht es denn aus in dem Bereich Wohnen für Studenten?
Das ist natürlich gerade in den Städten, wo der Wohnungsmarkt insgesamt angespannt ist, ein Riesenproblem. Und deswegen ist es ja auch absolut folgerichtig, dass der Bund jetzt ja endlich den Konflikt aufgelöst hat und an das BAföG rangeht, damit einfach auch mehr Unterstützung gerade auch im Bereich der Wohnkosten in Zukunft dort durch den Bund gegeben wird. Das ist sozusagen der eine Strang. Das heißt natürlich zu gucken, wie kann ich dann einfach das Wohnen wieder bezahlbarer machen für Studierende. Und auf der anderen Seite natürlich das entsprechende Angebot auszubauen. Wir schauen eben auch da mit den Studierendenwerken intensiv. Es gibt eine sozusagen Förderlinie, die nennt sich Junges Wohnen. Die bezahlen der Bund und die Länder, also in dem Fall jetzt eben unseren Anteil Niedersachsen, wir als Land mit dem Bund gemeinsam. Und da sind wir gerade dabei. Und es wird jetzt in Kürze auch veröffentlicht werden, dass wir die Förderbedingungen so verändern, dass sie besser für Studierendenwerke funktionieren, damit dann ganz gezielt auch in Wohnraum für Studierende in den Bereichen, in den Städten, in den Räumen investiert werden kann, wo das Wohnen besonders teuer ist. Und insofern, das ist eine Frage, der wir uns genau jetzt auf dieser Ebene eben mitstellen. Und wie gesagt, der Bund ist eben aufgefordert, natürlich auch das Thema BAföG wirklich deutlich auszubauen, weil wir sehen, dass da viel zu lange eben überhaupt keine adäquate Dynamisierung dabei war. Viele, die auch BAföG beziehen, sind trotzdem am Ende armutsgefährdet. Und das ist natürlich überhaupt kein Zustand, weil das am Ende auch das Studieren nicht schneller und nicht erfolgreicher macht, wenn ich eigentlich ganz andere Probleme überall habe. Und insofern sind das die verschiedenen sag mal, Perspektiven, aus denen wir uns quasi genau der Lösung eben auch nähern.
Naja, also wenn man jetzt das mal auf den Faktor Mensch weiterdenkt, dann müssen wir ja auf der einen Seite gute Professoren haben, die nach Deutschland kommen oder hier bleiben. Ja, die also im Prinzip, wir brauchen ja die besten Köpfe auch bei uns im Land, um Hightech zu entwickeln. Es ist klar, dass wir hier keine T-Shirts nähen werden in Zukunft, sondern wir werden eine wirtschaftliche Zukunft finden über Hightech-Produkte, die wir in die Welt exportieren, bei denen wir dann besser sind als unsere Mitbewerber. Und die Mitbewerber sind leider stärker geworden, wie wir jetzt zum Beispiel an der Automobilindustrie sehen können. Also wir müssen die Leute nach Deutschland bekommen, die Top-Köpfe. Aber wichtig ist auch, dass wir gute Leute in Deutschland halten. Wie schätzen Sie denn das ein? Was sind so die Maßnahmen, um Deutschland als Standort für Forschende und für Top-Minds sozusagen, Top-Brains attraktiv zu halten?
Ja, also eine Entwicklung sehen wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren sehr, dass gerade auch die USA, die in der Vergangenheit ja irgendwie sehr anziehend auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewirkt haben, an Attraktivität vollkommen verloren haben unter Trump. Und das ist sozusagen unser Ideal, nämlich dass Wissenschaft ja frei ist und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben frei und unabhängig forschen können, dass das eben wieder ein großer Wert ist, warum sich jetzt auch zunehmend die Top-Köpfe entscheiden, nach Europa, nach Deutschland und auch nach Niedersachsen zu kommen. Das ist eigentlich ja schon sozusagen eine Entwicklung, wenn man mal 100 Jahre zurückgeht, da war ja mit Deutschland eigentlich führend in der Wissenschaft. Dann haben die Nazis eben viele, gerade auch der jüdischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vertrieben. Wissenschaft war nicht mehr frei. Viele sind in die USA gegangen. Das war einer der Kernpunkte auch für den wirtschaftlichen Aufschwung der USA dann in den Nachkriegsjahren. Und jetzt ist es eigentlich quasi wieder an Europa, eben über die Freiheit auch als Aushängeschild, als Wert, die klügsten Köpfe mit zurückzugewinnen. Und es funktioniert. Wir haben vielleicht auch das nochmal konkret in Niedersachsen ein Programm, das hieß sozusagen mal eigentlich Holen und Halten. Das ist aber genau eigentlich das Programm, mit dem wir die klügsten Köpfe in die Wissenschaft entweder holen, weil wir sie hier brauchen, oder eben hier halten, wenn sie drohen wegzugehen. Und das Spannende ist, dass wir damit ja gar nicht jetzt irgendwie in Gehälter investieren und sagen, ey, du verdienst bei uns mehr, sondern dass wir damit Rahmenbedingungen schaffen, Forschungsinfrastruktur, Geräte anschaffen, zusätzliche Personalstellen vielleicht ermöglichen, damit geforscht werden kann. Und da haben wir rund 30 Millionen Euro jedes Jahr, die wir als Niedersachsen für diese Aktivitäten bereitstellen, auch als Ministerium. Und das ist etwas, wo wir bundesweit drum beneidet werden, weil das in der Form kein anderes Land hat. Und das war ein Stück weit auch Blaupause, als dann jetzt genau vor dem Hintergrund der USA der Bund gesagt hat, wie können wir eigentlich Programme auflegen, um hier auch eine Perspektive zu geben. Da haben wir eben sehr intensiv auch drüber gesprochen, Mensch, was macht Niedersachsen da eigentlich? Und insofern, na klar ist das nicht von heute auf morgen, und natürlich ist Sprache immer ein Thema, weil wir eben, natürlich ist die Wissenschaft englischsprachig, aber das, wir als Deutschland ja eben jetzt nicht überall, und Lehre ist an vielen Stellen auch noch Deutsch. Insofern ist es jetzt auch nicht so, dass alle sofort eben auch immer dann kommen wollen, aber wir sehen schon, dass damit eine hohe Attraktivität ist und wir echt dazu gewinnen. Also wir sind da schon erfolgreich, auch und besonders in Niedersachsen.
Gibt es da eigentlich Zahlen, wie viele Wissenschaftler Amerika verlassen haben jetzt?
Also ich kann das nicht in Summe benennen, aber wir sehen schon, dass das auf jeden Fall auch über die Global Mind Initiative, die der Bund ja vor einem Jahr ins Leben gerufen hat, die neue Bundesregierung, und da jetzt schon über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben auch sozusagen diesem Ruf gefolgt sind. Das sind nicht immer nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA, aber es sind teilweise auch solche, die eigentlich in die USA gegangen wären, aber sich dann entschieden haben, doch lieber in Europa zu bleiben oder nach Europa zu kommen. Wie gesagt, wir haben ja auch unser Förderprogramm in Niedersachsen, und wir sehen einfach, wie erfolgreich wir damit sind. Wir haben auch wirklich super Beispiele, wo auch Top-Mediziner zum Beispiel in Hannover geblieben sind, die aber weltweit gefragt waren, aber weil wir eben dann hier Infrastruktur geschaffen haben, die es weltweit 3-4 Mal gibt, und wir sie jetzt eben hier in Hannover und Niedersachsen haben, dann gesagt haben, nö, dann bleibe ich auch. Ja, sehr gut. Das ist mir so wichtig, so arbeiten zu können, da bleibe ich. Und das ist natürlich dann auch das, womit wir einfach punkten können.
Das Wirtschaftsalphabet.
In der heutigen Folge unseres Wirtschaftsalphabets geht es um die Hightech-Agenda der Bundesregierung.
Die Hightech-Agenda Deutschland ist das innovations- und industriepolitische Kernprogramm der schwarz-roten Bundesregierung. Ziel ist es, Deutschland als führenden Technologiestandort zu repositionieren und technologische Souveränität sowie Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Durch gezielte Investitionen in künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Halbleiter, Biotechnologie, Fusionsforschung und klimaneutrale Mobilität. Der Staat übernimmt dabei eine aktivere Rolle als Ankerkunde, fördert Public-Private Partnerships und Reallabore und setzt auf schnelleren Transfer von Forschung in die Anwendung durch Start-up-Förderung und Bürokratieabbau. Ergänzt wird das durch milliardenschwere Investitionsprogramme sowie Reformen bei Fachkräftegewinnung, Forschungsinfrastruktur und internationaler Kooperation. Allerdings ist ein Großteil der Mittel für die Agenda aufgrund koalitionsinterner Uneinigkeit noch blockiert. Kritiker bemängeln zudem, dass strukturelle Hemmnisse wie Bürokratie und hohe Energiepreise kaum adressiert werden und eine klare Koordination zwischen den Ministerien fehlt.
Das heißt, die Fokussierung auf ein paar wirkliche Kernthemen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das sinnvoll?
Absolut. Also ich meine, ich habe den Koalitionsvertrag mitverhandelt. Insofern wäre es jetzt, glaube ich, auch schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, dass das nicht gut wäre. Nein, im Gegenteil. Wir haben uns ja ganz bewusst aus der Logik, die wir auch eben schon so ein bisschen hatten, zu sagen, wir müssen einfach in unsere Konkurrenzfähigkeit wieder investieren. Und da sind Schlüsseltechnologien entscheidend. Und es ist jetzt nicht überraschend, dass Dinge, über die wir eben gesprochen haben, sich ja auch in der Hightech-Agenda wiederfinden. Ne? Da geht es dann um Fragen von Quanten, um die Fragen von KI, da geht es um Biotechnologie. Alles Dinge, die am Ende ja ganz entscheidend für uns auch sind, um wettbewerbsfähig, konkurrenzfähig, unseren Wohlstand erhalten. Also Fragen, die dafür einfach entscheidend sind. Und das ist total gut. Ich bin sehr froh, auch wie schnell ja am Anfang die Hightech-Agenda dann auch ausformuliert wurde. Wir sehen eben, dass wir jetzt ein bisschen vielleicht auch eine Strecke hatten, wo es ein bisschen leiser und ruhiger um die Hightech-Agenda geworden ist, weil einfach jetzt auch viel handwerklich zu tun war. Aber wir sehen auch jetzt, dass es wirklich konkret weitergeht und das muss es auch. Also es muss jetzt hier konkret Klarheit geben, auch vom Bund, wie eben die Förderbedingungen sind, wie viel Geld wofür zur Verfügung steht. Und das sind jetzt die nächsten Schritte, die wir auch brauchen. Wir sind da gut aufgestellt. Die Ausschreibungen laufen teilweise ja schon und beispielsweise zum Thema Quanten sind wir da sehr, sehr konkurrenzfähig auch mit dabei und so kann man durch andere Bereiche auch mit durchgehen. Also ich finde das gut, ich finde das ein total wichtiger Impuls des Bundes, der für uns als Land entscheidend ist und wir arbeiten auch wirklich sehr gut zusammen, also auch mit der Bundesministerin, mit Dorothee Bär und den Ländern. Es ist wirklich eine enge Zusammenarbeit, weil wir, glaube ich, alle wissen, wir müssen es zusammen eben machen und die Dinge um uns herum sind schon schwierig genug. Wenn wir das nicht zusammen machen, dann haben wir gar keine Chance. Und das, ich sag mal, diesen Spirit, wenn ich das sagen darf, den würde ich mir, glaube ich, an anderen Stellen auch noch mehr wünschen. Weil am Ende geht es ja um unser Land und um unsere Zukunft und da muss man, glaube ich, vieles andere unterordnen. Und da, glaube ich, ist Zusammenarbeit eine der Voraussetzungen. Ich würde sagen, in der Wissenschaft zeigen wir das. Und zwar völlig parteiunabhängig über alle 16 Bundesländer und mit dem Bund gemeinsam, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Nur so kann es gehen.
Nun haben wir ja in der Vergangenheit auch Technologien entwickelt und haben sie erfolgreich angefördert. Wenn mal Solar, Windenergie und so weiter und ein paar andere Themen sind dann auf die Märkte gegangen, haben einen guten Start hingelegt, aber haben das Feld dann wieder verloren. Die Förderung war raus, die Chinesen haben nachgezogen bei Solar. Und damit war es für uns zu Ende, obwohl wir es eigentlich weltweit führend entwickelt hatten. Wir haben in Europa, in Deutschland aber auch die Situation, dass viel auch reguliert ist, gerade im Bereich KI. Wir haben vor einiger Zeit mal den CEO von Siemens, Herrn Busch, gehört beim DIHK. Da kam ganz klar die Forderung auch, natürlich eine gewisse Regulierung aufrechtzuerhalten, aber es eben nicht so weit zu treiben, dass Entwicklung und Forschung in Deutschland nicht gemacht werden kann und in Europa, sondern dass dann in Asien stattfinden muss, was aktuell dazu führt, dass viel in dem Bereich eben nicht in Deutschland investiert wird. Wie schätzen Sie das denn so ein? Also müssen wir nicht eigentlich die Regulierung auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, wir brauchen jetzt so eine Art Mittelweg, dass wir uns nicht, sagen wir mal, behindern, an den zukünftigen Märkten auch teilzunehmen?
Ja, also natürlich, glaube ich, zeichnen wir uns an vielen Stellen durch einen hohen Schutz aus. Und das hat ja auch eine Qualität, das ist ja auch wichtig. Aber es darf eben auch nicht am Ende dazu führen, dass wir uns alle oder dass wir uns dann selbst im Weg stehen. Und insofern ist genau die Frage, und wir diskutieren das unter den Ländern und mit dem Bund im Moment sehr intensiv, wo brauchen wir eigentlich mehr Freiheitsgrade, auch gerade in und für die Wissenschaft. Das gilt für andere Bereiche auch, aber wir diskutieren das natürlich eben auch insbesondere für die Wissenschaft. Und das ist eine ganze Bandbreite. Das ist von der Frage von Verfügbarkeit von Daten, auch gerade im Gesundheitsbereich. Und das ist natürlich ein sehr sensibler Bereich, wo wir zu Recht hohe Schutzstandards haben. Aber wir gleichzeitig, glaube ich, auch mit den Schutzstandards eine Datennutzung deutlich verbessern können und müssen. Und das, ich sage jetzt mal, wenn man Patientinnen und Patienten ja fragt, seid ihr bereit, eigentlich eure Daten zur Verfügung zu stellen, gerade wenn es um, sag ich mal, hochkritische Krankheitsbilder geht, um eben auch nicht nur euch, sondern auch anderen zu helfen, dann sagen die ganz überwiegende Mehrheit der Menschen, ja klar, nutzt meine Daten. Natürlich geht es um Anonymisierung der Daten, das ist ja irgendwie völlig logisch. Aber die Bereitschaft, eben hier auch zu kooperieren, die ist ja sehr, sehr hoch. Und so, glaube ich, haben wir es in anderen Bereichen auch. Wir sind in Tierversuchen, um ein Beispiel zu nennen, viel zu kompliziert. Wir haben zu Recht hohe ethische Ansprüche an die Frage von Tierversuchen. Aber wir hätten auch Corona nie so schnell beherrschen können, Impfstoffe entwickeln können, wenn wir keine Tierversuche gehabt hätten. Das brauchen wir, das werden wir weiter brauchen mit den ethischen Standards. Aber ich glaube, hier müssen wir einfach auch an vielen Stellen schneller, präziser werden und ja, dann entsprechend auch Regulatorik ein Stück weit abbauen oder präzisieren. Ich glaube, so kann man das durchgehen. Eine Möglichkeit ist eben wirklich auch über Reallabore eigentlich zu arbeiten und zu sagen, dort baue ich dir sozusagen Freiheitsgrade, damit du eben schneller innovativ sein kannst. Ich bin davon überzeugt, weil man damit eben nicht sozusagen zuerst mal sich immer fragen muss, darf ich das eigentlich überhaupt, sondern sozusagen über die Idee kommt, Freiräume hat. Und ja, das gilt, ich würde sagen, vielleicht sogar insbesondere auch für die Wissenschaft, wo ich ja immer sozusagen den Erkenntnisgewinn ja weiter treiben will, immer an der Grenze des Erkenntnisgewinns unterwegs bin. Wenn ich dann immer noch die Schere im Kopf habe, dann wird es halt einfach schwer mit der Innovation.
Das hat dann mit freier Forschung nicht mehr viel zu tun in dem Moment, wenn man sich eigentlich Restriktionen auferlegt, die Weiterdenken verhindern. Wenn Sie jetzt KI mal nehmen, würden Sie sagen, mehr Chance oder mehr Risiken?
Am Ende würde ich vor allem sagen, Realität. Und insofern müssen wir es ja gestalten. Also ich meine, wir können ja nicht die Augen zumachen und glauben, das geht wieder weg. Will ich auch gar nicht, weil das ja ein unglaublich hilfreiches und mächtiges Werkzeug ist. Natürlich verändert das total viel, wie wir lernen, wie wir arbeiten. Aber es hat total große Chancen, auch in der Medizin, im Analysieren großer Daten. Also ich glaube, am Ende ist es vor allem eine Gestaltungsaufgabe, weil es ist halt nun mal da. Und jeder, der heute sein Handy in der Hand hatte, und das sind wir wahrscheinlich alle, hat KI genutzt. Also insofern, unterm Strich Chance, absolut. Das heißt, nicht irgendwie blind und nicht irgendwie im Ignorieren von Risiken, aber es ist da und damit dann eben auch die Chancen weiter ausbauen. Das ist mein Zugang zu eigentlich auch einfach Technologien und insbesondere auch KI.
Da gibt es ja auch Leute, die sagen, wir stehen da vor der nächsten technischen, industriellen Revolution, aber auch vor massiven gesellschaftlichen Umwälzungen, die daraus entstehen können. Muss man ja auch sehen. Also wenn wir jetzt mal auch bestimmte Funktionen in Unternehmen uns angucken, dann wird natürlich vieles möglich heute durch KI. Das hilft an einigen Stellen, wo Fachkräfte sowieso fehlen und man gar nicht mehr weiß, wie man es machen soll. Aber es birgt eben Risiken, dass viele Menschen sich was anderes überlegen müssen oder wir überlegen müssen, was machen denn die Leute jetzt, wenn eben einfache Tätigkeiten, die mit Erfassungsaufgaben im Sachbearbeitungsbereich, mit Zahlungsabwicklungen, mit diesen ganzen Dingen, mit Kundenservice zum Teil zu tun haben, wenn die alle von Computern erledigt werden. Ich meine, wenn ich jetzt bei meinem Arzt anrufe, dann habe ich auch eine KI dran. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit das erste Mal einen Termin mit einer KI in einem Autohaus gemacht und das hat verdammt gut funktioniert. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Und wir kommen an den Punkt, dass man das gar nicht mehr merkt irgendwann. Es gibt bei Google ja ein Video, da ruft jemand beim Friseur an und macht einen Termin. Ruft eine KI beim Friseur an und der Mensch auf der anderen Seite merkt gar nicht, dass er mit einer KI gesprochen hat, weil die sich so menschlich verhält, dass es gar nicht mehr auffällt. Ne?
Ja, und also insofern erstmal natürlich sind das also enorme Veränderungen. Also egal ob für den Arbeitsmarkt, Sie haben es beschrieben, ich glaube auch übrigens nicht nur für einfache Tätigkeiten, sondern auch gerade, wir sehen es ja einfach, wie leistungsfähig irgendwie Large Language Models oder andere Dinge sind, auch für komplexe Aufgaben übernimmt ja auch KI immer mehr Möglichkeiten. Insofern, das ist erstmal ein riesiger Wandel. Auch in der Gesellschaft denken wir an die Art und Weise von Kommunikation, von Nachrichten, von Netzwerken, die KI-getrieben sind und ja auch wirklich ganz entscheidend, und wir sehen das leider sozusagen ja auch für Meinungsbildung, auch demokratiefeindlich teilweise eben sein können. Insofern, ja, also das sind natürlich auch die Entwicklungen, wo wir eben mit einem Kompetenzaufbau im verantwortungsvollen Umgang mit KI aktiv sein müssen, wo auch, sag ich mal, die Frage von Regeln wichtig ist, aber eben vor allem auch die Frage von Kompetenzaufbau, glaube ich, entscheidend ist. Aber nochmal, meine Ausgangsthese ist ja erstmal, sie ist da, also die KI ist da und die wird auch nicht weggehen. Und ob ich das jetzt will oder nicht oder an manchen Stellen das will oder nicht, sie ist ja erstmal da. Und insofern, glaube ich, ist es eher die Frage, wie gestalte ich es jetzt? Also wie, ja, durch Regulatorik, aber vor allem auch durch Kompetenz und Fähigkeiten mache ich das und vor allem, wie mache ich es sozusagen auch aus Deutschland, aus Europa mit unserem Wertmaßstab und überlasse das eben nicht anderen Regionen und anderen Ländern, die eben andere Vorstellungen haben, weil auch das ist ja, wir sind ja nicht alleine auf der Welt und ich meine jetzt hier wahrscheinlich die den Podcast hören, die wissen das ja alle, nur weil wir dann irgendwie sagen, naja, wir wollen das aber nicht, dann heißt das ja nicht, dass andere das nicht tun und insofern muss man einfach das selber beherrschen und besser sein und
das ist exakt der Punkt, weil der Punkt, Antwort. Wenn wir jetzt uns überlegen, wer sich dem Thema nicht stellt und die auch die Vorteile, die Möglichkeiten nicht nutzt, ist im Nachteil, denn KI ist ein mächtiges Tool, das vielen für viele Sachen zur Verfügung steht. Wer es nicht nutzt, ist möglicherweise im Nachteil, ist raus. Die Frage, die sich dann stellt, wenn es irgendwann alle nutzen, ja, dann ist die Frage der Differenzierung, wie kann ich eigentlich besser sein, wenn alle ein Tool haben, das sie, um es mal auf Musik zu übertragen, spielen lässt auf einer Geige wie Paganini. Ja, so. Das heißt, wie kann ich eigentlich dann die Differenzierung schaffen? Da ist die Theorie, dass es über den Kontext geht und über das Grund, über das Around Knowledge, also die Basic, die Ideen, die Kreativität, die ich so in mein Geschäftsfeld als Unternehmer, vielleicht als Visionär, als kreativer Kopf irgendwie reinbringen. Aber genau das sind die Fragestellungen. Wie sieht denn eigentlich Zukunft aus? Dann, wenn ich am Ende nur noch mit Partnern zusammenarbeite, die alle diese Tools nutzen, oder wenn für mich als Unternehmer eine Horde von 20 KI-Agenten arbeitet, parallel im Hintergrund. Wir haben das jetzt gerade mal beim DIHK in so einem Vortrag gehört, die dann parallel in Eigeninitiative sich selbst ihre Arbeitsaufträge schreiben, die entsprechend Dinge weiterentwickeln, Projekte weiterführen und mir dann in Rekordzeit nach 2 Stunden sagen, es ist alles fertig. Da hätten früher Teams vielleicht, ich weiß nicht, 2 Wochen dran gearbeitet. Dann ist das auch schon auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite ein bisschen beängstigend.
Ja, und wir sehen aber auch an vielen Stellen, wie ja dann die Qualität dadurch auch steigt durch Zusammenarbeit. Also wir sehen das ja auch im Bereich der Medizin, Bildanalysen, in der Frage, kann ich eigentlich individualisierte Medizin, um das an so einem Beispiel mal auch durchzuführen, ne, einfach auf so einer ganz anderen Grundlage von Informationen entscheiden, was für das Individuum wichtig ist. Also nicht irgendwie früher, also ich sag mal, erwachsene Frauen, Männer sind gleich und für Kinder die Hälfte in der Dosierung, und das ist sozusagen die ganze medizinische Behandlung. Ne? Also ich kann halt natürlich heute ganz anders individuell gucken, was ist die Gesamtheit der Krankheitsgeschichte, der individuellen sagen wir Faktoren über Genetik, ganz anders agieren, und das alles sind Dinge, die kann ich ohne KI nicht. Und insofern, ja, das sind sozusagen die Kehrseiten im positiven Sinne dann eben auch genau dieser Leistungsfähigkeit. Insofern ist das natürlich auch für uns was. Wir haben jetzt genau aus dieser Frage, wo sind wir eigentlich oder wo haben wir unsere Stärken? Nämlich genau gesagt, wir haben jetzt so Nachwuchsgruppen für den Bereich KI ausgeschrieben für die Forschung. Wo wir gesagt haben, ihr müsst sozusagen das sogenannte Domänenwissen mitbringen. Also ihr müsst quasi aus einem Anwendungsfall eben auch kommen. Und es geht nicht nur darum, einfach KI als Technologie eher zu begreifen, sondern genau aus dem Anwendungsfall eben auf den Bereich KI zu schauen. Und auch diese Ausschreibung war hoch erfolgreich. Wir haben super spannende Menschen dort gewinnen können, die jetzt in und für Niedersachsen forschen und arbeiten und damit ja auch Wettbewerbsfähigkeit wieder nach vorne treiben. Und ich glaube genau so, und Sie hatten es ja eben gesagt, wir haben sozusagen die Rahmenbedingungen dafür, wo KI zur Anwendung kommen wird in Deutschland, in Niedersachsen. Und das, glaube ich, ist unsere Stärke. Und dann wird man auch Differenzierungsmerkmale sehen. Also auch ein Thema, wie dann manchmal natürlich aus Rahmenbedingungen. Wir haben eben über Regulatorik und Datenzugang gesprochen, wo viele auch schon sich zeigt, ist, dass vielleicht aus der Not manchmal auch eine Tugend wird und wir sehr viel effizientere KI-Modelle haben, die gar nicht unbedingt die Masse an Daten und Informationen zum Lernen brauchen, die aber aus aggregierten Daten aus weniger am Ende plötzlich besser gelernt haben. Und auch das ist ja plötzlich vielleicht ein Differenzierungsmerkmal. Also wie kann ich dann eigentlich KI generieren, die schneller und sparsamer und effizienter am Ende auch lernt? Also ich glaube, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Dimensionen, und ich glaube, wir brauchen uns da nicht verstecken.
Mal zum Schluss eine Frage. Sie sind ja auch schon ein paar Jahre in der Politik, sind aber deutlich jünger als ich. Also aus Ihrer Perspektive als Wissenschaftsminister, was ist Ihr Bild von Niedersachsen in der Zukunft, so wenn es richtig gut läuft? Ich finde, wir müssen viel mehr dahin gehen, dass wir den Leuten erzählen, was ist eigentlich, wenn wir es richtig machen, wenn es gut läuft, wenn sich alle Mühe geben, wo können wir eigentlich hin? Wir müssen diese Bilder malen, nicht immer nur rumnölen, wie schlecht alles gerade ist und wie beängstigend und so weiter, was man irgendwie verstehen kann. Wir müssen einfach nach vorne gucken und irgendwie den optimistischen Blick haben. Was ist Ihr Bild von Niedersachsen?
Also ich würde ehrlicherweise sagen, dem ganzen Norden gehört die Zukunft, weil wir haben immer in der Geschichte gesehen, dass sich Wertschöpfung dort auch konzentriert, wo Energie vorhanden ist. Und die Zukunft der Energie ist zwangsweise erneuerbar, weil alles andere Ressourcen sind begrenzt. Wir sehen Abhängigkeiten, geopolitisch problematisch. Und wir haben in Niedersachsen, im Norden Deutschlands, die Chance, einfach über erneuerbare Energien eine verlässliche Grundlage und Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das, was wir jetzt ja auch gerade, und ich habe das mehrfach angesprochen, ja auch genau gucken, wie können wir eigentlich sozusagen in regionalen Clustern dann die Stärken der Unternehmen und der Wissenschaft zusammenbringen und quasi durch Konzentration dann eben auch diese Stärke nutzen. Und wenn man das, glaube ich, jetzt zusammenbringt, zu sagen, also dem Norden gehört grundsätzlich sowieso die Zukunft, weil wir die Energie haben, weil sie bei uns bezahlbar ist, weil sie verlässlich vorhanden ist und wir genau diese Rahmenbedingungen jetzt nochmal verändern und konzentriert vorantreiben, auch gerade in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir haben ein exzellentes Auskommen und Zusammenarbeit wirklich über die Ressorts und Verantwortlichkeiten hinweg, wo nicht sofort die Frage gestellt wird, wer ist eigentlich verantwortlich, sondern eher, was ist das Problem und wie gehen wir es an und wer ist dann irgendwie zweitrangig. Und ich glaube, das ist einfach was, wo wir wirklich optimistisch in die Zukunft gucken können als und für Niedersachsen. Und ich finde, wenn wir das auch ein Stück weit einfach mehr ausstrahlen, alle zusammen, dann glaube ich, wird das auch was. Verzweiflung ist ja kein Konzept. Also den Kopf in den Sand stecken macht keine Zukunft, sondern ich bin wirklich bei dem, was ihr mehrfach gesagt habt, zu begreifen, wir alle haben eine Rolle dabei zu spielen, dass Dinge besser werden, dass morgen besser wird. Wir können was dazu beitragen, jeder Einzelne von uns.
Also Niedersachsen Energieland, Forschungsland, aber auch Autoland, auch Industrieland.
Ja, selbstverständlich. Also wir werden auch genau dann in Zukunft die Stärke in der Industrie, in der Automobilindustrie weiter haben. Wir werden weiter Agrarland sein, weil wir genau in diese Dinge ja auch mit investieren. Und insofern, ja, absolut. Wir werden das, was uns heute stark macht, auch in 15 Jahren bei uns noch haben. Und das wird weiter dafür sorgen, dass wir den Wohlstand haben. Und ich finde, wir haben in Niedersachsen mit die besten Voraussetzungen dafür. Also mir ist überhaupt nicht bange. Ich habe da trotz aller Schwierigkeiten, ich bin da nicht naiv, aber habe ich einen positiven Blick in die Zukunft. Und ich finde, wenn wir da gemeinsam jeden Tag dran arbeiten, dann wird das auch was.
Ja, das finde ich prima. Das ist ein schönes Bild. Ich freue mich darüber. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich wünsche Ihnen für Ihre Amtszeit und für Ihre Aufgabe ganz, ganz viel Glück. Sie sind sozusagen das Q, um es in James-Bond-Sprache zu sagen, oder der Q der Landesregierung, der immer noch eine Technologie vielleicht im Koffer hat, die noch keiner auf dem Schirm hat. Ich habe ein bisschen versucht, dass sie mich mal in den Koffer reingucken lassen, haben sie aber nicht gemacht. Vielleicht kommt das später nochmal. Aber auf jeden Fall ist das eine total spannende Aufgabe. Also viel, viel Glück und Erfolg dabei. Und ganz toll, dass Sie heute dabei waren. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder treffen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kirschmann. Alles, alles Gute.
Das Wirtschaftsalphabet.
Das war die 14. Folge von Moin Wirtschaft zum Thema Wissenschaft und Forschung. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Links zu unseren Studien und Quellen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Bei Themenwünschen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@ihklw.de. Stichwort Moin Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.
Moin Wirtschaft ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. Produziert von Pool Artists. Moderation Andreas Kirschenmann. Redaktion und Projektmanagement IHKLW Sandra Bengsch. Executive Producers Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektmanagement Pool Artists Paula Georgi und Felix Böhme. Redaktion und Produktion Pool Artists Charlotte Steinbach. Gästemanagement Anna Faldig. Sprecherin Gesine Kühne.